Ich lese aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Da heißt es nach der Pfingstpredigt des Petrus: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Liebe Gemeinde, was ist das für ein zauberhafter Anfang? Lukas beschreibt die Anfänge der Kirche so anziehend, dass man am liebsten dabei gewesen sein möchte. Nach der Missionspredigt des Petrus gab es eine Massentaufe, 3000 Leute. Immer wieder geschahen Zeichen und Wunder. Man hatte alles gemeinsam, man traf sich jeden Tag zum Gottesdienst im Tempel und in den Häusern zum Essen und Trinken. Fröhlich ging es dabei zu, wie bei Jesus damals, der ja auch gerne gegessen und getrunken hat bei Menschen zu Hause. Alle strahlten sie eine ehrliche Freude aus. Die Leute in der Stadt, in Jerusalem, mochten diese junge Gemeinde und sie wuchs jeden Tag. Was für ein Gegenbild zu einer kirchlichen Landschaft, der die Menschen den Rücken zukehren und die an allen Ecken und Enden schrumpft. Kennt ihr sowas, was da beschrieben ist? Aufbruchstimmung im Reich Gottes schon mal erlebt irgendwo? Ich habe am Anfang meines Christenlebens das Glück gehabt, so etwas Ähnliches zu erleben. Nicht ganz so krass, keine 3000. Aber auch damals lag so etwas Besonderes in der Luft. Nach einer Zeltmission gab es ganze 5 junge Täuflinge. Einer davon war ich. Zusätzlich tauchten damals aber etliche abgetauchte Jugendliche auf aus 3 Gemeinden und fanden interessant, was da Neues geschah und fanden einander auch interessant. Weitere Jugendliche kamen zum Glauben, neue Hauskreise entstanden über Gemeindegrenzen hinweg und ein neuer Jugendtreff. Man traf sich in der Schule und in der Stadt, die war sehr klein, und besuchte sich zu Hause. Wir haben Neues ausprobiert, wir haben Missionseinsätze auf dem Marktplatz gemacht, wir haben zum Jesusfilm ins evangelische Pastorat eingeladen. Die nächste Zeltmission haben 2 Gemeinden gemeinsam organisiert. Ich möchte diese Zeit nicht missen und die besondere Stimmung, die damals in der Luft lag. Auch wenn sie nur ein paar Monate anhielt, muss man auch ehrlicherweise sagen, dann gingen einige weg zum Zivildienst, zur Ausbildung oder zum Studium. Man konzentrierte sich wieder stärker auf die eigene Gemeinde. Man arbeitete sich an allem möglichen Kleinkram ab. Dinge fingen an zu nerven, Themen, Menschen, Ansichten, der Alltag kehrte ein. Das ganz normale Gemeindeleben. In Jerusalem hielt die Aufbruchstimmung auch nicht sehr lange an. Und Lukas wusste das. Er kannte den Streit um die Versorgung der Witwen, der bald ausbrach, und den Konflikt, der zur Vertreibung der hellenistischen Christen aus der Gemeinde geführt hatte. Lukas wusste um den Streit, um das Evangelium des Paulus, der die Heiden nicht mehr auf das jüdische Gesetz verpflichten wollte. Er schrieb, als Petrus und Paulus in Rom längst den Märtyrertod gestorben waren. Er schrieb auch nach dem jüdischen Krieg, der dazu geführt hatte, dass die komplette Jerusalemer Urgemeinde die heilige Stadt verlassen musste. Die gab es gar nicht mehr, als er schrieb. Und trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, der Gemeinde diesen zauberhaften Anfang in kräftigen Farben vor Augen zu malen. So ein Anfang, der kann sich doch immer wieder irgendwann irgendwo ereignen und er tut es auch. Wir können ihn nicht herbeiorganisieren. Das ist die Sache des Heiligen Geistes. Wir können aber etwas lernen von dieser zauberhaften Beschreibung des Aufbruchs. Wahrscheinlich dachte Lukas nicht im Traum daran, dass seine Texte nach 2000 Jahren immer noch gelesen und sogar gepredigt werden als Heilige Schrift. Ich denke, das hat der Heilige Geist so eingefädelt, damit wir nicht etwa meinen, das war damals so eine einmalige Sache, die dann auch vorbei ist, eine historische Zufälligkeit. Was Lukas beschreibt, das enthält Bedenkenswertes für jede Zeit, auch für unsere. Wir können zwar keinen Aufbruch machen, aber wir können ihn behindern oder fördern. Und darüber gibt es etwas zu lernen in unserem Bibelabschnitt. Wohin geht eigentlich die Reise, die so einem Aufbruch folgt? Aufbrechen heißt ja, sich in Bewegung setzen, losgehen. Wohin? Das fragten auch die vielen, die nach der Pfingstpredigt des Petrus im Herzen berührt waren. Was sollen wir tun, ist die Frage, die sie an Petrus stellen. Und der sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Aufbrechen heißt umkehren aus einem Leben in Sünde, also einem Leben, das keinen anderen Halt kennt als sich selbst und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. So kann man Sünde definieren. Umkehren soll der Mensch aus einem in sich selbst gefangenen Dasein zu einem neuen Leben, das beim Schöpfer und Erlöser dieser Welt sich festmacht. So war es vor 2000 Jahren in Jerusalem und so war es auch vor fast 40 Jahren an dem Ort in Schleswig-Holstein, wo ich zum Glauben gekommen bin. Zum Glauben kommen bedeutet, sich selber loslassen und bei Gott Halt finden. Das Zeichen dieser Umkehr ist die Taufe. Da wird symbolisch begraben, was sowieso dem Tod geweiht ist. Und es wird symbolisch aus dem Wasser gehoben, was ewig Bestand hat. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, heißt es in unserem Text. Knapper kann man die Taufe eigentlich nicht erklären. Wenn ein Mensch zum ersten Mal ergriffen ist von der christlichen Predigt, wenn es ihm wie ein Stich durchs Herz gegangen ist, dann nimmt er dieses Wort für sich als sein eigenes und bewahrt es in seinem Herzen. Und dann macht er es öffentlich, indem er sich taufen lässt. Es ist eine Tatsache, dass wir leider kaum noch Menschen taufen. Hier in unserer Gemeinde, vielen anderen Gemeinden auch nicht. Damit können wir nicht zufrieden sein. Aber was können wir anderes tun, als das Evangelium zu verkündigen? Das tun wir Sonntag für Sonntag. Und darüber hinaus tut ihr das in eurem Leben, in eurem Alltag, in euren Hauskreisen. Am Ende müssen wir es dem Geist Gottes überlassen, wen er berührt und wen er in Bewegung setzt. Er ist es ja, der die Menschen der Gemeinde hinzufügt. Was machen die Hinzugefügten, nachdem Gottes Geist sie berührt hat in der Tiefe ihrer Seele? Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Der Mensch braucht etwas zum Festhalten. Nachdem er sich selbst losgelassen hat, braucht er einen neuen Halt. Und Lukas nennt vier Dinge, die die zum Glauben gekommenen anstatt ihrer eigenen Selbstherrlichkeit ergriffen haben. Die Lehre der Apostel, das war anfangs noch nicht so ausgearbeitet, da ging es nicht um komplizierte theologische Fragestellungen oder ethische Probleme. Die Apostel lehrten, dass der Tod nicht das Ende ist, weil Gott seinen Sohn aus dem Tod wieder heraufgeführt hat. Und dieser Sohn lebt und wirkt weiter in seiner Kirche, bis die ganze Welt von seiner Botschaft gehört hat. Von dieser Botschaft, dass Gott seine Schöpfung liebt und an ihr festhält, dass er seinen Sohn gesandt hat, sie mit sich zu versöhnen und dass er seine Hände ausstreckt nach ihr. Daran, an dieser Lehre, hielten die Getauften fest und darüber hinaus an denen, die diese Botschaft auch für sich gehört und angenommen haben. Sie lebten in Gemeinschaft. Sie kamen täglich im Tempel und in den Häusern zusammen. Vielleicht ist das ein bisschen idealisiert dargestellt, könnte man jetzt sagen. Wer hat denn so viel Zeit, jeden Tag dahin zu gehen und dann auch noch zu Hause? Was damit ausgesagt werden will, ist wahrscheinlich dieser magnetische Zug zueinander in die Gemeinschaft, wann immer es möglich war. Dieser Hunger, dieser Durst nach Gemeinschaft. Gemeinschaft ist mehr als Geselligkeit. Gemeinschaft im christlichen Sinne hat eine Mitte, nämlich die Lehre der Apostel und den auferstandenen Christus selbst. Der wird immer wieder daran erkannt, wie er seinen Jüngern das Brot bricht. Deshalb hielten sie auch fest am Brotbrechen. Das hat Jesus seiner Kirche als Symbol der Gemeinschaft hinterlassen. Und schließlich hielten sie fest am Gebet. Jesus hatte sie das Vaterunser gelehrt. Das war sein Gebet, das war jetzt ihr Gebet. Und daneben gab es die Gebete, die man kannte aus dem Judentum bei allen möglichen Gelegenheiten. Für alles gibt es Gebete. Die Psalmen natürlich sind auch Gebete. Ob sie die ganzen vorformulierten Gebete beiseite gelassen und nur noch frei gebetet haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben Altes und Neues miteinander kombiniert und darin etwas Großartiges Neues gefunden, etwas Eigenes. Darin haben sie Halt gefunden und daran haben sie festgehalten. Nach dem Aufbruch am Anfang meines Christenlebens haben wir auch also eine Zeit lang tatsächlich so ähnlich gelebt. Wir wollten mehr vom Glauben hören. Wir hatten diesen Hunger nach dem Wort. Wir wollten die Bibel verstehen, lernen. Es zog uns zueinander, magnetisch geradezu. Wir konnten gar nicht genug voneinander bekommen. Wir haben wunderbare Abendmahlsgottesdienste gefeiert, wo alle im Kreis standen und sich bei den Händen gehalten haben und großer Gott, wir loben dich gesungen haben. Das war bewegend. Wir haben viel gebetet. Und ich glaube, in dieser Gemeinde muss es auch solche Zeiten gegeben haben in den letzten 176 Jahren. Wie wäre die Gemeinde sonst so alt geworden? Und vermutlich habt ihr alle irgendwann einmal etwas Besonderes erlebt, was ganz fern vom Alltäglichen ist, sonst wärt ihr auch jetzt nicht mehr hier. Nicht immer sind alle Altersgruppen an so einem Aufbruch beteiligt. Den Jüngeren fällt es vermutlich leichter aufzubrechen, weil ihnen sowieso das Leben offen steht und ein Lebensabschnitt in der Familie zu Ende geht. Man drängt nach draußen und will wissen, was einem die Welt so zu bieten hat. Die haben sich noch nicht irgendwo festgefahren. Rechnen wir doch einfach mal damit, dass auch zu uns ein paar junge Menschen kommen könnten oder dass sie schon lange da sind. Vielleicht nicht so ganz lange, weil sie ja jung sind, aber dass sie da sind, denen der Geist Gottes so ein Aufbruchssignal geben könnte. Warum denn nicht? Und sowas lässt die Älteren auch nicht unbeeindruckt. Damals im Norden bei uns waren die Älteren sogar sehr beglückt über diese Bewegung in der Jugend, auch wenn die plötzlich Lieder auf Englisch gesungen haben. Und ihr kennt das. Dafür hatten sie so lange gebetet, dass endlich was passiert. Und nun heißt es, Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Furcht, das ist hier keine Angst. Das ist Ehrfurcht vor Gott, der die Macht hat, Menschen ins Staunen zu versetzen. Er lässt Dinge zu verstehen, er lässt Dinge geschehen, die uns verstehen lassen. Dieser Aufbruch ist keine Selbsthypnose oder keine Massenpsychologie. Da geschieht etwas Besonderes, etwas Heilsames, etwas Lebensveränderndes und Beglückendes. Und dann werden Menschen eben heil und frei und froh. Mancher Miesepeter sogar fängt wieder an, freundlich zu lächeln. Und es ist kein Wunder, wenn Menschen sagen, was meins ist, soll auch deins sein. Ich weiß noch, wie ich es kaum fassen konnte, dass diese Christen, die mich gerade erst kennengelernt hatten, und ich hatte meinen Führerschein gerade erst gemacht, die haben mir ihr Auto anvertraut. Einer sogar sein Motorrad mit fast 100 PS. Da hat's mich gepackt. Aber wer macht denn sowas? Ohne mit der Wimper zu zucken, haben sie gesagt, kein Problem, hier ist der Schlüssel, mach, was du brauchst, zieh um, was auch immer du brauchst. Sie haben außerdem ihre Häuser geöffnet. Einer hat mich eingeladen, den habe ich bei einer Freizeit kennengelernt, eine Woche bei ihm in Karlsruhe zu wohnen. Der kannte mich auch kaum. Sowas hatte ich nie erlebt vorher. Und so kann nur der handeln, der sich selber losgelassen hat und der seinen Halt woanders gefunden hat. Nicht bei den materiellen Gütern und Gaben dieser Welt, sondern bei Gott, der uns in seiner Hand hält, im Leben und im Sterben. Ich freue mich so sehr, dass unsere Gemeinde weitermacht mit dem Essen für Menschen mit wenig Geld und vielleicht auch mit wenig Hoffnung. Heute ist wieder so ein Essen. Es sah während der Corona-Zeit und kurz danach gar nicht so aus, dass wir dafür noch genügend Mitarbeiter motivieren können. Aber sie sind da, aus unserer Gemeinde und auch aus anderen Gemeinden. Kommen Sie und arbeiten hier ganz selbstverständlich mit. Und ich sehe das so, dass wir da weitermachen, wo Jesus aufgehört hat. Mit Menschen treffen, sich zu treffen, die am Rande der Gesellschaft sind. Mit ihnen zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein. Mit Menschen, die es schwer haben in der Gesellschaft und auch im religiösen Normalbetrieb. Wir teilen unsere Zeit, unsere Arbeitskraft, unser Geld, unsere Räume, unsere Aufmerksamkeit mit ihnen. Und zwar nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Wir sind auch so. Jeder von uns könnte auch in Situationen kommen, wo man angewiesen wäre auf Menschen. Und wer war das noch nicht? Wir teilen auch unseren Glauben mit ihnen und unsere Hoffnung, damit sie vielleicht auch mit einstimmen in unsere Freude. Die Freude, dass wir unseren Halt nicht mehr im ängstlichen Festhalten an uns selber suchen müssen. Und die Freude, dass es einen besseren Halt gibt im selbstlosen Dasein für Gott und für andere Menschen. Und dann ist da noch von Zusammenhalt und Eintracht die Rede. Gibt es etwas, das uns verbindet, trotz unterschiedlichen Meinungen zu ethischen oder theologischen Fragen? Man könnte auf den Gedanken kommen, dass das so heutzutage das Wichtigste ist. Und wenn man nicht übereinstimmt in seiner Haltung zum Thema Abtreibung oder Homosexualität, dass man dann plötzlich für die anderen kein Christ mehr ist. Wenn es einen Aufbruch gibt, dann sind solche Differenzen nicht mehr das Wichtigste. Sie sind nicht weg, aber sie sind weniger zentral. Die Lehre der Apostel regelt nicht jedes Detail. Das müssen wir so akzeptieren. Über vieles kann man verschieden denken. Das war auch in der frühen Kirche so. Paulus schreibt zum Beispiel, dass es in Korinth verschiedene Meinungen gab über das Essen von Götzenopferfleisch. Darf man Fleisch, das auf einem heidnischen Altar geopfert wurde und später zum Verkauf angeboten wurde, als Christ, darf man sowas essen oder nicht? Die einen haben gesagt, das ist dämonisch belastet, Finger weg. Die anderen haben gesagt, hey, das ist Fleisch, Dämonen gibt's nicht, also guten Appetit. Paulus spricht von den Starken und den Schwachen und er wirbt darum, dass die einen den anderen ihre Freiheit nicht aufdrängen und dass die anderen die einen nicht mit ihren Skrupeln erpressen. So kann es gelingen. Und wenn es gelingt, zur Selbstvergessenheit des zauberhaften Anfangs zurückzukehren, dann sind Zusammenhalt und Eintracht auch nicht in Gefahr. Und die sind so beglückend, dass es Beobachtern von außen nicht verborgen bleiben kann, dass hier eine Gruppe von Leuten zusammensitzt, die ganz unterschiedliche Meinungen haben. Aber irgendwas ist da bei denen, dass sie trotzdem zusammenhält. Mal ehrlich, wen wundert es, dass Menschen aus den Kirchen austreten, wenn es da gefühlt nur noch um Mangelverwaltung, um Identitätskrise, um Streit und um Missbrauch geht? Leider kommen vorwiegend solche Nachrichten in die Öffentlichkeit. Die anderen Nachrichten, dass es da auch Zusammenhalt und Eintracht gibt, ja, davon hört man wenig, das ist selten eine Nachricht wert. Dass Menschen Kirche aber so erleben können, dafür müssen wir selber sorgen, indem wir sie einladen und uns von unserer stärksten Seite präsentieren. Was lernen wir also aus diesem zauberhaften Aufbruchstext? Wenn wir mehr Stillstand erleben als Aufbruch, dann könnte es vielleicht sein, dass wir an den falschen Dingen festhalten. Dass die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft in den Hintergrund getreten sind, genauso wie das Brotbrechen im Gemeindehaus und in den Wohnungen und wie das Gebet. Die Lösung liegt nicht darin, dass sich jetzt viele Einzelne wieder einmal vornehmen, mehr in der Bibel zu lesen, mehr stille Zeit zu machen und mehr zu beten. Die Lösung besteht darin, das miteinander zu tun. Ein Aufbruch ist kein individuelles Geschehen, sondern ein gemeinschaftliches. Manchmal reichen 3 oder 4 Geschwister, die aufbrechen und etwas Neues anfangen. Und das zieht Kreise. Wenn Gottes Geist sie bewegt, dann wird das andere beeindrucken, motivieren und mitreißen. Ich sehe bei uns einiges Potenzial dazu. Soaking zum Beispiel, Pasta-Sonntage, wo wir miteinander essen und Gemeinschaft haben, ganz unkompliziert. Mehr davon. Ich fürchte, Gemeinden tendieren nach einem Aufbruch irgendwann wieder dazu, sich niederzulassen. Aber Christen sind Menschen auf dem Weg. Sie sind in Bewegung. Wie diese Protestbewegung in Israel, wo gerade 70.000 Menschen zum Parlament in Jerusalem marschieren. Vielleicht habt ihr das in den Nachrichten gesehen. Sieht eindrucksvoll aus. Sie wollen verhindern, dass die Unabhängigkeit der Justiz und damit ein zentraler Baustein der Demokratie abgeschafft wird. Wir Christen sind auch ein Protestzug gegen die Hoffnungslosigkeit. Wir akzeptieren nicht, dass Menschen in sich selbst verkapselt ein einsames, heil- und haltloses Leben führen. Wir haben selber erlebt, dass das Wort Gottes uns aus der Selbstbezogenheit gerettet und zur Selbsthingabe befreit hat. Diese Freiheit wünschen und bezeugen wir allen, die uns begegnen, mit Wort und Tat und gerne auch mit einem ansteckenden Lächeln. Damit schaffen wir sicherlich keinen Aufbruch aus uns selbst, aber wir behindern ihn auch nicht. Amen.